Plan des Temples de l'Amitié, Salon der Amazone, ab 1910. Gelesen von Dana von Suffrin. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, weil irgendein Mann meint, seine Machtzone erweitern zu müssen, fragen wir uns, ob die Welt wohl besser wäre, würden mehr Damen und weniger Herren regieren. Im Zweiten Weltkrieg stellte sich die britische Schriftstellerin Charlotte Perkins Gilman offenbar dieselbe Frage und beantwortete sie mit einem Roman. Herland ist eine voll weibliche Utopie, eine Insel, auf der die Frauen unter sich leben, sich selbst fortpflanzen und die Männer ihre Werte und die Folgen dessen, also Machtstreben, Krieg und Unterdrückung, unbekannt sind. Der Roman liest sich wie die Beschreibung der ursprünglichen Paradieswelt von Wonder Woman und zeugt von einer Tendenz, die viele Männer seit jeher und seit dem Krieg besonders fürchteten und die nun, zumindest in gewissen Kreisen, Wirklichkeit wurde. Die Frauen brauchten sie nicht mehr. Nicht einmal mehr für die Liebe. Es wurde ja schon erwähnt, dass verliebte Frauenfreundschaften seit dem 18. Jahrhundert mehr Raum einnahmen und dass einige, wie die herrlichen Ladies of Van Goffen, als Paare zusammenlebten. In den USA nannte man das Boston Marriage. Ende des 19. Jahrhunderts entschieden sich vor allem Frauen mit Universitätsabschluss vermehrt für diese Form des Zusammenseins. Ein Großteil von ihnen heiratete nie und zog das Leben mit einer Kameradin vor. Und das, ohne dass sich irgendwer daran störte. Nicht, weil die Leute so offen waren, sondern weil niemand auf die Idee kam, dass diese Frauen wahrscheinlich nicht nur miteinander lesen und kochen, sondern auch Sex haben. Die weibliche Homosexualität blieb erstaunlich lange unbeachtet. Selbst als das Feld der Sexualforschung Mitte des 19. Jahrhunderts entstand, interessierte man sich zwar für männliche Homosexualität, aber nie wirklich für weibliche. Vielleicht auch, weil man behauptet hatte, der weibliche Sexualtrieb sei ohnehin kaum vorhanden. Warum sollten die Ladies mit Frauen verkehren, wenn sie noch nicht einmal Lust auf Männer hatten? Das machte keinen Sinn. Und es dauerte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die weibliche Homosexualität als solche benannt, erforscht und kategorisiert, damit aber leider auch pathologisiert, also als krankhafte Abweichung der Norm betrachtet wurde. Auf der positiven Seite hatte das den Effekt, dass viele homosexuelle Frauen erkannten, dass sie nicht alleine waren und sich vor allem in den Großstädten, vor allem in Paris, eine rege lesbische Subkultur bildete, die mit der Garçon nur noch zunahm. Dieser Besuchergrundriss erzählt von jener neuen Kultur und einem ihrer wichtigsten Zentren, dem grandiosen und legendären lesbischen Salon, dem Temple de l'Amitié, in der Rue Jacob in Saint-Germain-des-Prés. Gezeichnet wurde dieser Plan von der Gastgeberin, einer gewissen Natalie Clifford Barney, einer der viel nach Freiheit strebenden Amerikanerinnen, die damals auf der Pariser Rive Gauche lebten und dort für viel Spaß und Aufsehen sorgten. Juna Bahn gehörte zu der Gruppe, Gertrude Stein natürlich, die Schauspielerin Louise Brooks, Mina Loy, Sylvia Beach, deren Buchhandlung Shakespeare & Co. der Lost Generation ein geistiges Zuhause bot, aber auch Janet Flanner, die für den New Yorker das Pariser Treiben, Gossip, Politik, eigentlich alles, was interessant und amüsant war, aufschrieb. Die Namen all dieser Frauen, die entweder lesbisch oder bisexuell oder einfach offen für alles waren, sind mit einer guten Lupe auf diesem seltsamen Plan zu finden, den Barneys Freund André Rouver einst zeichnete. Alle waren bei Mademoiselle Barney, der selbsternannten Amazon, zu Gast. Es muss ein fantastisches Durcheinander gewesen sein, viel wilder als bei Stein in der Rue des Fleurus. Und das, obwohl Natalie am helllichten Tag, immer Freitagnachmittags, empfing. Man traf sich entweder wie auf diesem Bild drinnen oder im Garten vor dem kleinen Tempel, dem Tempel der Freundschaft, der noch heute dort steht. In der Mitte des Raums stand der Tee, auf den Seiten Gurken- und Roastbeef-Sandwiches. Kuchen, die so gut waren, dass die Gäste noch in ihren Memoiren davon berichteten. Meringue, Eclair, Vanille-Schokoladenkuchen, kandierte Erdbeeren und Käse. Getrunken wurde Champagner, heiße Schokolade, Cocktails, Whisky, Gin, Punsch. Aus einem unbekannten Grund zeichnete die Gastgeberin hier ihren schweren Weg durch die Menge auf. Am Eingang zwängt sie sich an Gertrude Stein, Alice B. Toklas und dem Schweizer Schriftsteller Blaise Sondra vorbei. Man sieht Fitzgerald und Zelda, Isadora Duncan, die gerne mal spontan einen Tanz vorführte, der oft nackt endete, die schnellfahrende Tamara de Limpicka, Rilke, unsere Suffragettenfreundin Emmeline Pankhurst, Malerinnen wie Marie Laurencin, natürlich Colette und Barneys Liebhaberin, die Dichterin Renée Vivien. Manchmal stieß man auch auf Peggy Guggenheim, Nancy Carnot oder Somerset Maugham. Während des Krieges soll sogar Mata Hari einmal nackt auf einem weißen Schimmel durch den Hof stolziert sein, wobei das eher nach einer Legende klingt. Man sprach über Politik, Kunst, Liebe, natürlich über Sappho. Um den Frauen ihren gebührenden Platz im kulturellen Leben einzuräumen, gründeten Barney und ihre Freundinnen irgendwann die Akademie der Frauen, die eine Art Gegenentwurf zu der damals noch rein männlichen Académie Française sein sollte. Der Fokus des Salons lag immer auf den Frauen, allerdings waren Männer, anders als in Herland, absolut willkommen, weil die Gastgeberin fand, die Herren sollten diese neuen Frauen und ihre alternativen schicken Lebensstil ruhig ein bisschen besser kennenlernen, statt in ihren Klischee-Vorstellungen zu verharren. Selbst Marcel Proust soll einmal da gewesen sein, um sich für Sodom und Gomorra inspirieren zu lassen. Barney erzählte ihm über ihre Lebens- und Liebensweisen. Nur sah und hörte der Schriftsteller offenbar nicht wirklich zu. Am Ende beschrieb er seine lesbischen Figuren doch lieber so, wie er sie sich vorstellte, nicht wie sie im Salon de l'Amitié leibhaftig vor ihm standen.